Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Heute mit einem Büchermarkt mit Kritikergespräch. Ich begrüße ganz herzlich hier bei mir im Studio die Berliner Kritikerin Katharina Teutsch und ihren Kollegen Tobias Lehmkuhl. Wir sprechen heute über zwei Romane von zwei Frauen, Doris Knecht und Marion Brasch. Weg, der eine Titel, lieber woanders. Passen nicht schlecht zusammen, die beiden Titel. Vielleicht kriegen wir den Übergang hier über die Titel auch ganz gut hin. Das bahnt sich an. Also, Weg von Doris Knecht ist das umfangreichere Werk. Ein Roman bei Rowohlt Berlin erschienen und erzählt tatsächlich richtig eine Story, die man auch zusammenfassen kann. Wer möchte von Ihnen kurz?
Ja, also Story ist sozusagen, da ist schon viel gesagt über die Qualitäten dieses Buchs. Es ist eine Story, ein Roadmovie. Weg ist die Geschichte eines getrennt lebenden Paares, das eine gemeinsame Tochter hat, Lotte oder Charlotte. Die beiden Eltern haben sich vor 23 Jahren in Wien mal kennengelernt, hatten da so eine Amour-Fou und da ist dann Charlotte entstanden. Aber eigentlich passen sie nicht zueinander. Heidi heißt die Mutter, Georg heißt der Vater. Heidi ist zurück nach Deutschland gegangen. Georg ist in der Nähe von Wien geblieben und hat dort den Gasthof seiner Eltern am Land übernommen. So, und die beiden versuchen jetzt irgendwie gute Eltern zu sein. Das Kind Charlotte wächst bei der Mutter in Deutschland auf und im Alter von 16 Jahren wird sie in eine Klinik eingeliefert. Die Diagnose ist eine substanzinduzierte Psychose. Das sind Psychosen, die ausgelöst werden können durch Drogen, also auch durch Marihuana-Konsum, Kiffen. Und man vermutet, dass durch das Kiffen das Kind irgendwie in eine so juvenile Psychoserei gerutscht ist.
Richtig. Und jetzt ist Charlotte verschwunden. Ja, also Heidi, die Mutter, macht sich Sorgen, weil sie nichts von ihrer Tochter gehört hat länger. Sie ruft Georg an, der immer wieder da war für seine Tochter, aber auch ständig von Vorwürfen Heidis begleitet, dass er sich nicht genug kümmert oder kein guter Vater ist oder eben nur der zu gute Vater, weil er es ja einfach hat da drüben in Österreich und wenn sie zu Besuch kommt, ist alles happy peppy. Aber nun ist Charlotte verschwunden. Die Mutter macht sich natürlich auch wegen dieser Drogenpsychose-Vergangenheit ihrer Tochter große Sorgen, schreibt alle Freunde an und ruft schließlich Georg an und Georg und Heidi beschließen schließlich, nachdem sie einen Hinweis bekommen haben, Charlotte zu suchen, und zwar in Südostasien.
Und die zweite Hälfte, könnte man sagen, des Romans spielt dann auch in Südostasien, um genauer zu sein, in Kambodscha. Es war vorbildlich, wie sie beide die Inhaltsangabe oder die Nacherzählung gemeinsam übernommen haben.
Ja, um das Ganze ein bisschen mit Spannung aufzuladen, ist tatsächlich so, dass man auch als Leser selbst immer schon 50 Seiten bevor etwas passiert, weiß, dass es passieren wird. Also zum Beispiel habe ich schon 50 Seiten bevor sie nach Vietnam fliegen, gewusst, dass die beiden getrennt lebenden Eltern zusammen dort irgendwie die Reise antreten werden. Und das ist auch ein bisschen das Problem dieses Buches. Ich finde, es ist so eine Art Hera Lind Hausfrauenroman fürs Feuilleton irgendwie ein bisschen aufgeschmückt, aber letzten Endes alles ziemlich berechenbar. Und das Einzige, was mich an dem Roman wirklich interessiert hat, ist diese Geschichte eines Kindes, was eine Psychose entwickelt im Alter von 16 Jahren. Und das ist ja wirklich ein furchtbares Schicksal. Und sowas hat man vielleicht auch im eigenen Bekanntenkreis hier und da auch schon gehört. Und das ist eigentlich das Interessante. Wie geht eine Familie damit um? Was macht das mit anderen Familienmitgliedern? Aber das wird überhaupt nicht aufgegriffen von der Autorin, sondern das ist nur so der Cliffhanger, dieses gefährdete Kind, was inzwischen mit Medikamenten stabil gehalten ist, das verschwindet und nun wird eigentlich die doch sehr langweilige Lebensgeschichte von Heidi und Georg, die beide neu verheiratet sind, Kinder haben, erzählt.
Da würde ich gerne mal einfangen. Wenn man das tatsächlich natürlich auf diese dramatische Entwicklung hinliest, bewegt der Roman sich entsprechend sehr, sehr langsam. Aber könnte man nicht sagen, dass er mehr daran interessiert ist, eine Art soziales Psychogramm der beiden Figuren. Also in Wien im Gasthaus, einmal in einer kleinen Bürgersiedlung in der Nähe von Frankfurt ist es, glaube ich, zu entwerfen. Mhm. Und Charlotte nur ein Teil eigentlich von diesem Porträtbedürfnis der Autorin ist.
Das stimmt auf eine gewisse Weise. Also was mich an diesem Buch fasziniert hat, ist, wie frauenfeindlich eine Frau über Frauen schreiben kann. Ja, also hätte ein Mann das geschrieben, hätte das Buch eben aus anderen Gründen um die Ohren gehauen bekommen. Weil diese Heidi ist so hoch unsympathisch. Also sie ist ein totaler Kontrolletti. Sie übermuttert ihre Tochter, sie beschimpft ihren Ex-Mann, ihr
Obwohl
aktueller
sie diejenige
Mann.
Diejenige ist, die weggegangen ist aus
Österreich.
Ja, genau.
Und ihr aktueller Mann hat sie inzwischen auch verlassen, weil sie so unerträglich ist. Es heißt irgendwann, sie hat Jahre gebraucht, um ihm ihre Ordnung beizubringen. Also es ist eine widerwärtige Person, kurz gesagt. Und dieser Georg ist aber so ein netter österreichischer Gastwirt und der macht auch jetzt so tolle bioregionale Küche und das hat man jetzt auch schon in Wien gehört. Also das ist natürlich, es geht um diese Soziologie.
Heidi ist doch so gut, die überwindet doch all ihre Ängste und ihre kleinen Bürgerzwänge, indem sie sich alleine in ein Flugzeug nach Südostasien setzt, weil ihr Herz für ihre Tochter schlägt.
Aber sie ist ja auch noch nie geflogen und da hat sie natürlich auch die Ängste dann überwunden werden. Es hätte auch eine Spinnenangst oder sowas sein können. Es ist alles völliges Klischee. Heidi ist Klischee, Georg ist Klischee, was sie machen, ist Klischee. Es ist die Vorlage für einen ZDF-Dreiteiler.
Und dann sind sie in Vietnam und Kambodscha und dann sind es immer noch 100, weiß ich nicht, 50 Seiten und da ist es mit den Klischees doch wahrscheinlich nicht so weit her, weil sie als österreichische Autorin gar nicht so viele Ostasien-Klischees hat.
Nein, das sind so touristische Bilder, zwei Europäer auf einer Vespa in einer chaotischen südostasischen Großstadt und so. Also das ist jetzt, das hat mich jetzt auch nicht sonderlich gestört, aber ich möchte nochmal auf die Geschlechterrollen zurückkommen. Also ich fand das dann schon wirklich, wirklich sehr nah am Groschenroman gebaut, wenn dann zum Beispiel Heidi, sobald sie dann in Vietnam den Boden betreten, ihre Tochter erspürt. Ja, sie spürt, dass ihre Tochter in diesem Land sein muss. Sie kann sie quasi riechen, mit den Sinnen wahrnehmen, während Georg ist halt so ein tumber Mann vom Land, der spürt natürlich gar nichts. Also der ist die reine Rationalität, der sagt, reiß dich mal zusammen, ich setze mich jetzt auf diese Wespe. Wir finden unser Kind. Also das ist doch alles irgendwie so dermaßen Stereotyp und es wird auch überhaupt nicht aufgebrochen.
Aber in dem Fall darf ich Ihnen leicht widersprechen. Also sie spürt ihre Tochter nicht. Also sie geht davon aus, dass sie spürt. Sie hat sie früher gespürt. Sie weiß, dass es das gibt.
Eine Mutter spürt.
Ja, es ist ja diese Legenden aus dem Krieg. Der Sohn fällt an der Front und die Mutter spürt es sozusagen in der Heimat. Das ist das Modell. Und sie glaubt das von sich auch, aber sie spürt es nicht. Das ist sozusagen, diesen kleinen Dreh müssen Sie ihr zugestehen, selbst wenn Sie das Setting insgesamt nicht besonders genießen können. Und das ist eigentlich, daran schließt sich die weitere Frage, ist nicht dieses psychologische Auseinanderfalten der von mir aus der sehr kleinbürgerlich geratenen Figur dann doch von einer so großen Trennschärfe, dass es nicht im grob gezeichneten Klischee versackt, sondern was über die Lebensbedingungen dieser Heidi in diesem Vorort und dann diesem Wechsel in diese andere Welt, auch ihre Angst dabei tatsächlich erzählen kann, im Sinne von ausdifferenzieren kann.
Das, was die Autorin offensichtlich machen wollte, ist weniger die Geschichte dieses psychotischen Kindes zu erzählen, sondern uns so die Banalität von vorstädtischen Lebensmodellen vor Augen zu führen,
sagen
die kleinen
Lebenslügen
der Menschen.
Nicht sofort das normale Leben der Leute nicht sofort zu verurteilen aus einer besserwisserischen Perspektive, sondern sich darauf einzulassen und zu gucken, wie sieht denn die kleinteilige Ressentimentstruktur aus?
Warum soll mich das denn interessieren? Warum soll mich dieses kleinbürgerliche Leben, ich stelle mich da gar nicht drüber und auch nicht drunter, aber es muss doch irgendwie literarisch etwas geben, was mich daran zu interessieren hat. Irgendwelche wirklichen Abgründe, die da enthüllt werden. Wenn man an Autoren wie John Updike oder so denkt, der sozusagen der Normalität ein Denkmal gesetzt hat, ein literarisches. Aber das passiert ja hier gar nicht. Ich finde das einfach nur total trivial. Ja,
also sagen, der Abgrund ist die Tochter.
Ja, die Tochter läuft ihn dann schließlich auf einem kambodschanischen Strand mit wehenden Haaren. Sie läuft nicht weg, sondern mit wehenden Haaren in die Arme.
Jetzt läuft sie weg.
Und die drei versöhnen sich und finden tolle Lösungen für alles und dann steigen sie wieder auf ihr Traumschiff.
So. Faktisch finden sie keine tolle Lösung, sondern sie bleibt da und die Eltern fahren wieder zurück.
Nein, die Mutter bleibt da.
Nein, aber sie sagt, die Tochter bittet darum, da bleiben zu dürfen. Die geben sich ein Versprechen, gucken sie in die Augen, wissen, dass sie es halten, glauben das und lassen die Tochter dann doch zurück. Mhm. Im guten Glauben darauf, dass eine Verständigung stattgefunden habe. Aber diesen kleinen Ausweg, dass es gescheitert sein könnte, lässt sie noch. Aber ich sehe schon, ich kriege mit dem Roman keinen Faden gerettet.
Herz und diese Runde zeigt das einfach mal wieder, wie hartherzig wir beide sind.
Nein, ich muss ja auch eine bestimmte Technik anwenden, um aus Ihnen das Beste herauszuholen. Da ist eine gewisse Widerspruchshaltung auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also, Doris Knecht fand nicht unbedingt das Wohlgefallen von Tobias Lehmkuhl und Katharina Teutsch, aber Marion Brasch vielleicht, deren Roman nicht weg heißt, sondern lieber woanders. Kriegen Sie einen Übergang zwischen den beiden Romanen hin?
In diesem Fall ist es kein Weglaufen einer Figur, sondern die beiden Hauptfiguren dieses, ich weiß nicht, ob Roman draufsteht. Es ist eher eine etwas lange Erzählung. Ja. Die beiden Hauptfiguren wären gerne woanders. Also es gibt einmal Toni, eine junge Frau, die in einem Wohnwagen irgendwo in der brandenburgischen Provinz, vermute ich, lebt und sie würde gerne nach Neuseeland, um dort einen alten Freund zu treffen, also wohl der einzige alte Freund, den sie wirklich hat. Den möchte sie gern besuchen, hat aber nicht das Geld dafür, zumindest erstmal noch nicht. Und dann die zweite Hauptfigur ist Alex. Das sind also zwei Geschichten, die erstmal parallel erzählt werden, um sich dann schließlich miteinander zu verbinden oder die vor allen Dingen eine Verbindung in der Vergangenheit haben, was so nach drei Vierteln der Erzählung klar wird, welche Verbindung das ist. Alex ist Roadie, also er baut so Musikanlagen auf, hat eine Frau und ein Kind und das Kind liegt mit Blinddarmentzündung im Krankenhaus, soll operiert werden. Er muss jetzt schnell nach Hause kommen.
Ja, zufrieden und glücklich sind alle Beteiligten nicht in ihrer jeweiligen Welt und bewegen sich aber den ganzen Roman über, nennen wir es Roman, aufeinander zu. Ne? Das ist so die Erzählstruktur. Es wird abwechselnd erzählt aus der Perspektive oder mit der Perspektive von Alex und von Toni. Und sie bewegen sich, ob man ahnt, dass sie aufeinandertreffen werden. Sie sehen sich auch im Zug vorbeifahren, kennen sich nicht, aber registrieren sich. Und gleichzeitig haben wir die Ahnung, dass etwas auch in der Vergangenheit sie verbindet, nicht nur die Zukunft, das Prospektive, das uns mitgegeben wird.
Klar, dass Toni, das Mädchen, ein dickes Trauma hat und dass Alex, der um die 40-jährige Mann mit der Tochter und einer Geliebten auch, also einer Ehefrau und einer Geliebten, dass der ein ziemlich dunkles Geheimnis hat. Aber das wollen wir jetzt erstens nicht verraten und zweitens kommt die Auflösung auch relativ spät. Wenn man das jetzt verraten würde, wäre der Roman mehr oder weniger witzlos geworden. Es gibt aber noch eine andere Ebene, und zwar eine Metaebene, die Marion Brasch in ihrem Roman anbietet. Das sind dann immer so Passagen, die kursiviert gesetzt sind. Und zwar kündigt sie dem Leser in so einer ein bisschen paternalistischen Art und Weise immer wieder an, dass es sich hier um ein Gedankenexperiment handelt. Also was wäre, wenn? Aber es hätte auch alles ganz anders sein können. Können wir unserer Wahrnehmung trauen? Was ist, wenn der Zufall an einer bestimmten Stelle eine andere Weiche gestellt hätte? Dann wäre vielleicht alles ganz anders ausgegangen und die beiden hätten sich nicht getroffen. Also sie macht uns auf eine doch sehr überdeutliche Art und Weise klar, dass hier über dem Schicksal dieser zwei Figuren eine sehr wirkmächtige Autorin steht, die die Strippen in der Hand hält und die uns dazu zwingt, dass diese beiden Schicksale jetzt zusammengeführt werden. Das fand ich ehrlich gesagt vollkommen überflüssig und auch ziemlich nervig, also dass der Leser dann immer mit sie so angesprochen wird. Und da habe ich mich wirklich gefragt, warum hat der Roman jetzt diese Metaebene gebraucht? Das ist ja eigentlich ziemlich banal, ja, darauf hinzuweisen, dass alles auch hätte ganz anders kommen können.
Sie lizenziert sich damit, was sie nicht muss, natürlich auch dafür, eine extrem unwahrscheinliche Geschichte zu erzählen. Also so unwahrscheinlich, dass sie unglaubwürdig ist, was sie sicherlich weiß.
Aber die Geschichte wird ja nicht glaubwürdiger dadurch, dass man sagt, das ist sowieso alles nur konstruiert.
Ich nehme aus der unendlichen Vielfalt von Welten, die Parallelwelten, die bemüht ja auch die Astronomie und die Zufallsforschung und die Wahrscheinlichkeitsforschung, um eigentlich klar zu machen, was ich hier erzähle, ist ein so derart ausgetüftetes Spiel. Glaubt nur nicht, dass ich realistisch erzählen wollte, sondern ich will euch gerade so eine Konstruktion vorsetzen. Wenn das der Vorbehalt wäre, den sie macht, wäre es denn damit besser?
Nein, es ist höchst artifiziell. Also ich möchte noch sagen, also es geht, ohne jetzt das große Grundproblem hier zu verraten, es geht um Schuld. Auf der einen Seite, bei der einen Figur, und um Verlust auf der anderen Seite. Und sowohl Verlust als auch Schuld sind schon mal so riesig, dass sie eigentlich gar nicht in diese kleine, vor allen Dingen etwas künstliche Erzählung so hineinpassen. Und das Problematischste an dem Roman, der Erzählung, ist, dass diese Schuld dann auch zu einer Bestrafung, also Schuld und Sühne, also zu einer sehr direkten Bestrafung führt und offenbar ja auch in einer Art Parteiergreifung tatsächlich den Tod einer der Figuren zur Folge hat. Und das ist, fand ich, eine geradezu geschmacklose Art, einen Roman zu beenden.
Also oder zumindest abgeschmackt, ja? Also dass das Universum am Ende wieder für Harmonie sorgt.
Das meine ich ja mit dem Zufall. Eine Kugel verirrt sich dadurch, dass sich jemand bückt. Das ist ja quasi wie im Slapstick sozusagen. Und das ist eine extrem künstliche Anordnung.
Die Kugel trifft den Falschen und trifft
eigentlich den Richtigen.
Genau.
Aber sie macht ja kein Geheimnis daraus, dass sie so eine quasi Tüftelergebnis präsentiert.
Ja, aber Herr Winkels, entweder man erzählt eine Geschichte als Autor oder man erzählt sie eben nicht. Und wenn man sie erzählt und gleichzeitig das dann immer wieder relativiert, dann muss man einen sehr, sehr guten Grund dafür haben. Und bei
eine
Marion
gut gebaute
Brasch,
Komödie funktioniet quasi so. Komödien, aber das ist ja keine Komödie. Also Lubitsch-Komödien basieren auf einem unglaublich hohen Unwahrscheinlichkeitsgrad, aber dadurch, dass es so turbulent spaßhaft gemacht wird, amüsieren wir uns darüber. Aber das ist ja hier quasi auf ein tragisches Setting angewandt.
Ja, es ist so eine La Pour La über die Leichen von einigen Menschen hinweg. Das ist deswegen, das scheint mir sehr unangemessen, oder die Fallhöhe ist einfach zu groß.
Wenn wir aber diesen Übergang von dem einen zum anderen Roman jetzt nochmal rückwärts machen. Die Tochter auf Drogen oder drogeninduzierte Psychose, die nach Kambodscha sozusagen geflohen ist, ist sie geflohen vor ihren Eltern im Roman von Doris Knecht und hat die Mutter, die ihr hinterherfährt, auch Schuld auf sich geladen, wie die Mutter ja selber zwischendurch resoniert, ob das der Fall ist oder hochgradig sogar suggeriert. Ist das so? Gibt es hier auch sozusagen ein Schuldmotiv, das hinter der ganzen Sache steckt? Also ich rede jetzt vom Roman Doris Knecht weg, Lehmkuhl.
Ach so, gut, dass Sie das
über den Begriff sagen. Der Schuld wollte ich wieder zurück.
Ja, habe ich nicht so gelesen in Weg. Es gibt die Selbstvorwürfe sicherlich, auch die Selbstzerfleischung von Heidi, aber dass sie sich mit einer konkreten Schuld belasten könnte, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Also ich würde sagen, hier liegt auch das Schicksal darin, dass Manfred, ihr Bruder, tot ist und der Heidi so verformt hat, kann man sagen, dass das ein offenbar absurdes Verhalten gegenüber der Tochter hervorgebracht hat, dass die mit 13 voll gepierst nach Hause kommt und sich von da an sozusagen nicht mehr zur Mutter.
Ja, aber ein Kind kriegt ja keine Psychose, weil es eine bisschen bescheuerte Mutter hat. Also da ist irgendwie der Sinnzusammenhang,
der Tod in der Familie sozusagen der unausgesprochene Kern ist, der Tod dieses Manfreds, der das eigentliche Trauma ist und dass es gar nicht bei Heidi ausgebrochen ist, sondern quasi eine Generation später dann bei der Tochter, die nach Kambodscha flieht. Denn wer es eben keine Schuld im personalen Sinne, sondern so eine Art tragische griechische Schuld, die man darin sehen könnte.
Ja, also da macht sich Heidi Vorwürfe, dass sie sich nicht genügend um ihren Bruder gekümmert hat, es nicht frühzeitig erkannt hat. Und ja, dieselben Vorwürfe macht sie sich auch bei der Tochter. Aber es ist ja keine Schuld, die man ihr objektiv zuweisen könnte. Ja? Es sind Vorwürfe, die sich ein jeder macht. Also dieses, ja, hätte ich nicht, hätte Fahrradkette und so. Aber
ich meine, das jetzt das entindividualisiert, dass im Grunde eine tragische Konstellation vorliegt. Also ein Zwillingsbruder, ja? Ein entscheidendes Element in der Familiengeschichte ist herausgebrochen und hat eigentlich erst in der Generation danach, also in der, wenn man so will, übernächsten Generation, die Folgen. Ja. In dem Fall ist, der jungen Mädchen.
Das ist bei Marion Brasch noch viel plakativer. Da ist die Schuld ja eindeutig lokalisierbar. Es ist ein Autounfall, und zwar kein zufälliger Autounfall, sondern da ist jemand schuld an dem Autounfall. Ja, das hat jetzt keine psychologischen und traumatischen Hintergründe, sondern hat sich einfach jemand ganz schlecht verhalten.
Ja, wird aber auch sozusagen in einen Raum sozusagen ausdifferenziert, wo es fast nicht mehr entscheidbar ist. Ne? Dieses Überholmanöver, dass das eigentliche Problem ist, wird auf eine Weise geschildert, dass die Entscheidung, ich fahre jetzt nochmal ein bisschen Druck aufs Gas, eine minimale Entscheidung ist, die man fast im normalen Leben rechtfertigen könnte, nur eine unendliche Folge von dramatischen Ereignissen nach sich zieht.
Die Jurisprudenz heutzutage sieht es ja eindeutig so, dass auch Wettrennen auf Straßen mit Todesfolge inzwischen als Mord gewertet werden. Also wenn wir uns auf die Gesetzeslage jetzt beziehen wollen, ist das nicht irgendwie so eine Grauzone, in der sich eine der beiden Hauptfiguren, wir verraten nicht welche, von woanders hin sich bewegt, sondern es ist sehr, sehr klar, dass wir es hier mit einer
Weil Sie gerade noch nach der geradezu griechischen Dimension der Schuld gefragt haben, ich finde, das ist viel zu hoch gehängt, aber was man vielleicht über beide Bücher sagen kann, ist, dass es so um so eine esoterische Idee von Karma geht, ja, dass wenn man irgendwie Schuld auf sich geladen hat oder in der Familie
Schuld da ist,
ja, oder irgendwie ein großes Trauma da ist, dass das an einer anderen Stelle immer wieder hochkommt und uns einholt, aber auch das ist ja eigentlich eine relativ triviale Einsicht, die mehr oder weniger auf uns alle oder auf alle Familien anwendbar ist.
Oder das Problem ist umgekehrt, dieser Stoff von Schuld ist zu groß, als dass man ihn mit den Bordmitteln der beiden Autorinnen, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, überhaupt bearbeiten könnte.
Ja, das könnte man so unterschreiben.
Wir haben heute zwei Bücher vorgestellt, die nicht das Wohlgefallen unserer Kritiker hervorgerufen haben, nämlich von Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl. Und ich freue mich über das entschiedene Urteil, der Inhalt des Urteils sei damit gar nicht berührt. Vielen herzlichen Dank. Wir sprachen über Doris Knecht weg Roman Ruhrwort Berlin, 303 Seiten, 22 Euro. Und Marion Brachs kurzem Roman Lieber woanders bei Fischer im S. Fischer Verlag erschienen. 160 Seiten kosten 20 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.